hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Geistreich, liebe HörerInnen. Ich bin Tine und ich sitze hier heute mit zwei unserer neuen Teammitglieder. Ich freue mich sehr darauf, mit euch beiden die erste gemeinsame Folge aufzunehmen. Hallo Caro und hallo Tarani.
Hi. Hi.
Möchtet ihr euch denn vielleicht mal kurz vorstellen? Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, haben ja schon die Posts gesehen von euch. Aber vielleicht möchtet ihr noch mal ein paar Worte zu euch sagen, was ihr so macht und warum ihr bei uns im Podcast-Team seid. Tarani, wie ist es denn bei dir?
Dankeschön, Tine, erstmal. Hi an alle lieben Hörerinnen da draußen. Ich bin Tarani und neu im Team und freue mich sehr, über interessante und spannende Themen sprechen zu können und neue Perspektiven zu gewinnen. Ich bin zurzeit Studentin, studiere Englisch und Sport auf Lehramt und habe vor 4 Jahren von eurem Projekt gehört und war total interessiert dran und bin sehr froh, dass ich jetzt mitmachen kann.
Wir freuen uns auch total, dass du mitmachst. Ja, und ich freue mich auf die erste Folge mit dir. Und jetzt zu dir, Caro.
Hi, ich bin Caroline und ich bin Ärztin und gerade in Ausbildung zur Psychoanalytikerin und seit vielen Jahren sehr begeisterte Hörerin von Geistreich. Ja, und freue mich jetzt auch mit dabei zu sein. Ich habe meine Doktorarbeit über die Themen Schuld und Scham geschrieben. Und genau, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung in den Podcast.
Ja, ganz genau, weil das Stichwort Scham ist auf jeden Fall heute genau das Richtige. Mit dem Thema wollen wir uns nämlich in der heutigen Folge beschäftigen. Wir haben uns vorgenommen, uns im Podcast ein bisschen mit Emotionen und der politischen Dimension von Emotionen zu beschäftigen in Zukunft und steigen heute mit einer ganz spannenden Emotion ein, nämlich der Scham.
Danke, Tine, für den schönen Einstieg erstmal. Ich denke, in dem Sinne wäre es auch gut, den Stier bei den Hörnern zu packen und direkt in das Thema einzusteigen. Da mal die Frage von mir: Habt ihr eine persönliche Erfahrung, in der ihr Scham empfunden habt und wie hat sich das auf euch ausgewirkt?
Ja, da haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen und mir ist eingefallen, dass für mich eine Erfahrung, wo ich Scham empfunden habe, ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ja in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin und ich wollte gerne eine Einzelselbsterfahrung machen, beziehungsweise selbst eine Therapie machen, die Grenzen sind da fließend, um mich mit meinen eigenen Themen zu beschäftigen und den eigenen Sachen, die mich belasten. Und habe gemerkt, dass ich wirklich das mehrere Monate vor mir hergeschoben habe, da Therapeutinnen anzuschreiben mit meinem Anliegen, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie schäme ich mich dafür, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen mit meiner psychischen Verfassung, obwohl ich selber fast fertig ausgebildete Psychotherapeutin bin. Da war so ein Gefühl von, ich müsste das doch eigentlich alles wissen. Und mir ist total klar, dass das so nicht funktioniert. Und ich bin mittlerweile wahnsinnig zufrieden mit meiner Einzel-Selbsterfahrungstherapeutin und bin total glücklich, dass ich mich am Ende dann dazu durchgerungen habe. Aber da hat auf jeden Fall die Scham mich eine Weile davon abgehalten, erst etwas zu tun, was mir eigentlich ziemlich gut tut. Ja, wie ist es bei euch?
Also ich erinnere mich unzählige Male, an denen ich beim Sprechen von einer Gruppe, sei das jetzt Referat oder Vortrag oder teilweise nur am Tisch mit vielen Leuten, die ich nicht ganz gut kenne, wahnsinnig schnell Schamgefühle hatte und ganz, ganz schnell auch errötet bin und das dann so ein Kreislauf war und teilweise immer noch ist. Und ich mir dann angewöhnt hatte, ganz, ganz schnell zu sprechen oder die Situation insgesamt zu vermeiden. Deswegen ist das jetzt auch gerade hier der Podcast, so ein bisschen diesem Schamgefühl zu begegnen. Ja, und ich glaube aber, dass das über die Jahre schon ein bisschen besser geworden ist.
Finde ich cool, dass du dem so entgegentrittst. Und ja, Angriff ist die beste Verteidigung, ne?
Ja, total. Also ich kann da auch dem zustimmen, Caro. Ich glaube, du bist da echt nicht die Einzige mit dem Problem, zum Beispiel vor Publikum zu sprechen. Aber auch das, was du gesagt hast, Tine. Also ich glaube, das kostet auch eine Überwindung, über bestimmte Themen zu sprechen. Nachdem wir ja über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen haben, wäre es doch gut, einen Überblick generell über Scham zu entwerfen. Wie würdet ihr Scham aus psychologischer Sicht definieren? Und was denkt ihr, welche Rolle sie in der menschlichen Erfahrung spielt.
Also grundsätzlich ist Scham erstmal das Gefühl, das auftritt, wenn man den Eindruck hat, unangemessen zu sein oder von anderen verurteilt zu werden. Was natürlich super abhängig ist von den Wertevorstellungen von der Person selbst und des Umfelds. Und wenn man eben das Gefühl hat, diesen Wertevorstellungen nicht zu entsprechen, dann schämt man sich. Spannend ist nochmal auf so neurobiologischer Ebene, dass die gleichen Hirnregionen aktiviert werden wie bei Angst. In gewisser Weise ist also Scham auch eine Art von Angst. Und was ganz besonders ist an Scham als Emotion, ist, dass gleichzeitig der Sympathikus und der Parasympathikus aktiviert werden. Heißt für die Leute, die diese Begriffe nicht kennen, der Sympathikus ist der Teil vom Nervensystem, der aktiviert, und der Parasympathikus ist der Teil, der er beruhigt. Und normalerweise sind die sehr selten gleichzeitig aktiviert, aber das zeigt so ein bisschen, dass Scham ein Gefühl ist, was gleichzeitig anregt und aufwühlt und trotzdem passiv macht. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, finde ich, dass man, ja, Scham ist irgendwie was Aufwühlendes, aber man zieht sich gleichzeitig zurück. Und wenn wir da evolutionär drauf gucken, dann ist Scham dazu da, sicherzustellen, dass einzelne Mitglieder einer Gruppe sich so verhalten, dass es der Gruppe nicht schadet. Ja, das hat sowas ganz Biologisches, und wenn jemand von Wertvorstellungen abweicht, dann wird man quasi selber dafür bestraft, indem man sich schämt. Ja, und auch das Rotwerden, was mit der Scham einhergeht, hat wahrscheinlich einen evolutionären Sinn, weil das eben dann den anderen Gruppenmitgliedern zeigt, ich schäme mich, bitte seid nicht so wütend auf mich, ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe. Und tatsächlich zeigt sich auch in Studien, dass dann denjenigen, die sich falsch verhalten haben, auch eher verziehen wird, wenn sie rot werden. Tatsächlich kann Scham, wenn wir jetzt aber ins Heute gucken, auch chronisch werden. Also es gibt Menschen, die sich sehr viel mehr schämen als andere. Darüber werden wir auch noch viel reden in der heutigen Folge. Es geht dann oft um Erfahrungen mit Bezugspersonen in der Kindheit zum Beispiel, die dazu führen, also wenn es da sehr viele Erfahrungen gab, die schambehaftet waren, dass die Person die Scham sehr oft langfristig mitträgt. Und ein Problem ist, dass Scham oft empfunden wird gegenüber Personen, die hierarchisch höher gestellt sind als man selbst. Und allein daran kann man schon sehen, dass Scham was Politisches ist, weil sie dadurch natürlich als Machtmittel benutzt werden kann von Menschen, die in der Hierarchie relativ weit oben stehen. Dazu später auch noch mehr.
Ja, genau. Um da vielleicht noch einzusteigen, weil du hattest was Interessantes gesagt, dass Scham eben auch diesen Parasympathikus auslöst, dieses Gefühl des Passiven, der Ohnmacht. Das unterscheidet die Scham eben auch von der Schuld, weil Scham was Destruktives hat, indem man sich selbst zurückzieht, versteckt vor anderen, die Bindung zu anderen teilweise sogar auch auflöst, aus dem Wunsch, eben sich nicht nochmal so einer Beschämung auszusetzen. Hingegen Schuld ist eher bezogen auf dass man falsch getan hat und kann auch eine konstruktivere Komponente haben im Sinne von Wiedergutmachung oder einfach geänderten Verhaltensweisen.
Ich finde es auch echt unglaublich, wie ein Gefühl wie Scham so dermaßen der Verletzlichkeit anderer ausgenutzt werden kann. Aber dazu ja später noch mehr. Was meint ihr, ab welchem Alter kann der Mensch denn überhaupt Scham fühlen? Und inwiefern können Eltern das Schamgefühl begünstigen?
Ja, also wenn man in den Entwicklungspsychologie-Vorlesungen saß, dann hat man auf jeden Fall schon mal was von Erikson gehört. Es ist ein sehr berühmter Entwicklungspsychologe gewesen. Und der hat so ein Stufenmodell entwickelt, wo er auch Scham einsortiert hat. Das Interessante ist, ich sage jetzt eher, es ist aber mal wieder so ein typischer sexistischer Fall in der Wissenschaft. Genau genommen war es nämlich nicht nur Erik Erikson, sondern auch seine Frau Joan Erikson. Und das gibt es ja häufiger, dass ein Ehepaar zusammen eine Theorie entwickelt hat und dann aber über Jahrzehnte immer nur der Mann genannt wird. In dem Fall war er Psychoanalytiker, sie war studierte Erzieherin und Soziologin. Und die haben das einfach zusammen gemacht, und in späteren Interviews haben sie auch gesagt, da lässt sich nicht unterscheiden, wer jetzt was zu beigetragen hat. Aber es wird immer nur Erik Erikson zitiert. Das finde ich sehr interessant. Und was ich auch noch ziemlich krass finde, als ich mich mit den beiden beschäftigt habe. Also sie sind wahnsinnig berühmte EntwicklungspsychologInnen, haben aber ihr behindertes Kind ins Heim gegeben und dann jahrelang so getan, als hätten sie dieses Kind nicht. Insofern ist das ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, dieses Modell, aber das ist eben ein sehr klassisches, traditionelles Modell der Entwicklungspsychologie aus den 50ern und 60ern. Und die Idee dahinter ist, dass im Alter von 2 bis 3 Jahren Kinder das Bedürfnis nach Autonomie entwickeln. Also das Bedürfnis, die Welt selbst zu entdecken, eigene Präferenzen herauszubilden und so weiter. Und John und Eric Erickson haben eben die Theorie aufgestellt, dass wenn Kinder darin gehemmt oder kritisiert würden, diese Autonomie auszuleben, dass sich dann ein Schamgefühl entwickelt, dass sie irgendwie inadäquat oder falsch sind. Und tatsächlich können Kinder ungefähr ab diesem Alter Scham fühlen. Nach neueren Theorien ist es so, dass eigentlich immer, wenn Bezugspersonen des Kindes negative Emotionen ausdrücken, ja, also jetzt nicht, wenn es nur um die Autonomieentwicklung geht, sondern immer, wenn die Bezugspersonen Enttäuschung, Ärger, Ekel oder Unzufriedenheit ausdrücken, kann sich das Gefühl von Scham bei einem Kind einstellen und so wird es dann zuerst erlebt.
Sehr spannend. Man kann sich aber auch nur denken, dass bei dem Ehepaar Scham auch eine Rolle gespielt hat in der Entscheidung, ihr behindertes Kind wegzugeben.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich denke aber auch, dass das Umfeld so eine wichtige Rolle in der frühen Entwicklung spielt. Insbesondere, wenn sie unterstützend und einfühlsam ist, dann können die Kinder ja auch lernen, Emotionen zuzulassen und diese adäquat auszudrücken. Auf unser Podcast dann halt wieder zurückzugreifen. Wir sind ja geistreich und denken gesellschaftlich und politisch. Warum denkt ihr, dass Scham eine politische Emotion ist? Beziehungsweise, was genau an Scham ist politisch und welche Auswirkungen hat sie auf gesellschaftliche Dynamiken? Okay, das sind einige Fragen gewesen, aber vielleicht könnt ihr ja einzeln auf diese eingehen.
Beginn mal mit der Frage vielleicht, die ein paar Antworten zu geben. Also Scham kann aus dem, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, eine zentrale Rolle spielen, Herrschaft und Macht abzusichern und auszuüben. Das heißt, die Suggestion eines Normverstoßes durch die Gesellschaft oder durch die gesellschaftlichen Ordnung kann dazu führen, dass sich die Person zum einen der Verantwortung für diesen Normverstoß für sich einnimmt und damit eben auch dieses schon, was für das Individuum gilt, auch für die Gesellschaft gilt, die Tendenz des Rückzugs, das Gefühl der Ohnmacht, in eine fehlende Selbstwirksamkeit suggerieren. Und wer in der Gesellschaft Scham empfindet und welche Gruppen es besonders betrifft, auch da gibt's Unterschiede.
Ja, ganz genau, soweit ich weiß, Tarani, hast du dich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, welche Gruppen in unserer Gesellschaft eher dazu neigen, Scham zu empfinden? Ja, und wieso?
Ja, also mit Blick auf die Marginalisierung kann man sagen, dass gesellschaftliche Gruppen, die ausgegrenzt werden, eher dazu neigen, Scham zu empfinden. Dies liegt oft daran, dass die Gruppen mit Vorurteilen, Diskriminierungen und einem Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung konfrontiert sind. Also sagen wir mal, zum Beispiel Menschen aus ethnischen, religiösen oder kulturellen Minderheiten können sich aufgrund von Vorurteilen, Diskriminierung schämen, wenn sie das Gefühl haben, nicht in die dominante gesellschaftliche Norm zu passen. Also sprich, wenn ihr Anderssein oft betont wird und auch darauf reduziert wird und insbesondere, wenn es negativ bewertet wird. Aber auch zum Beispiel Menschen der LGBTQ-Gemeinschaft. Sie erleben auch oft Scham aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung ihrer sexuellen Orientierung. Die Ablehnung durch Familie, Freunde oder die Gesellschaft kann Schamgefühle verstärken. Eine weitere Gruppe, die zum Beispiel stark dazu neigt, Scham zu empfinden, sind Personen mit körperlicher oder geistigen Behinderung aufgrund von Vorurteilen oder Einschränkungen im Zugang zu Ressourcen. Die häufige Betonung von Unterschieden oder Unzulänglichkeiten kann das Schamgefühl verstärken. Der sozioökonomische Status, der spielt aber auch hier eine wichtige Rolle. Menschen, die in Armut zum Beispiel leben oder wirtschaftlich benachteiligt sind, können Scham aufgrund von Stigmatisierung und ihrer finanziellen Situation empfinden. Ich finde, das sieht man auch ganz leicht bei Kindern, wenn man zum Beispiel früher an seine Schulzeit denkt Und wie einige Kinder vielleicht immer versucht haben, bestimmte Sachen zu verstecken oder zu überspielen. Und ich finde es so schade, dass das so früh schon mit diesem Schamgefühl anfangen kann. Wenn sie Schwierigkeiten haben, sich anzupassen oder akzeptiert zu werden. Ich habe einen Artikel gelesen und laut dem Artikel ist das Gefühl von Scham auch stark mit dem Gefühl von Minderwertigkeit verbunden. Um diesem Gefühl zu entgehen, isolieren sich betroffene Menschen, versuchen sich unsichtbar zu machen oder zu verstecken. Habt ihr denn noch vielleicht weitere Gruppen, bei denen Scham häufiger auftreten als bei dem Durchschnitt in Anführungszeichen?
Ja, also soweit ich weiß, Caro, haben wir uns beide ein bisschen mit Scham aus feministischer Sicht auseinandergesetzt. Und ich habe super spannenden philosophischen Text gelesen von Deborah Berghoffin. Die hat geschrieben, naja, es ist ja so, dass Frauen und Flinter in unserer Gesellschaft grundsätzlich irgendwie geothert werden. Im Sinne von, die Welt wird oder wurde ganz lange aus männlicher, weißer, cis-hetero-Perspektive erzählt. Und allein das führt dazu, dass Menschen, die davon abweichen, Scham empfinden. Weil wenn wir jetzt nochmal ganz am Anfang an die evolutionäre Definition von Scham denken, dann ist ja dieses Anderssein schon mal die absolute Grundlage für das Gefühl von Scham. Und in einer Welt, die immer aus einer Perspektive erzählt, da sind ja dann schon per Definition die anderen Perspektiven eben die anderen. Das ist ein Punkt. Und dann haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass Menschen ja eher Scham erleben, wenn sie mit Personen interagieren, die einen höheren Status haben oder in der gesellschaftlichen Hierarchie höher stehen. Das heißt natürlich, in einer Welt mit einem Patriarchat erleben auch Frauen und Flinter mehr Scham, weil sie ja schon per Definition des Patriarchats gesellschaftlich ja weiter untergestellt sind. Und eine super spannende Entwicklung war dann eben in den 2010er Jahren, als MeToo aufkam. Und in gewisser Weise haben Frauen ja kollektiv beschlossen, nicht mehr beschämt zu werden, zum Beispiel für sexualisierte Übergriffe, die sie erlebt haben, und haben damit in gewisser Weise Macht auch wiedererlangt durch die MeToo-Bewegung. Es ist aber natürlich trotzdem schwer, dieses Schamgefühl ganz abzulegen, weil da steht eine jahrelange Sozialisierung dahinter. Und manchmal schämt man sich ja auch nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst für Dinge, die man eben jahrzehntelang gelernt hat. Und ein so ein Beispiel wäre die Menstruation. Also das ist eine sehr gesunde Funktion des menschlichen Körpers, beschämt wird oder dargestellt wird als etwas, wofür man sich schämen muss, obwohl es ja eigentlich einfach nur dazugehört. Und da sieht man ja schon, dass dieses Anderssein, das Abweichen vom Männlichen schon beschämt wird.
Ja, wahnsinnig spannend. Ich würde da gleich nochmal auf dein Beispiel zurückkommen mit der MeToo-Bewegung, in dem Frauen aus der Beschämung heraus eben ihre Wut und ihren Zorn demonstriert haben. Und das ist so eine Reaktion, die eigentlich eher den männlich gelesenen Menschen bisher zugeschrieben wurde und auch gestattet wurde. Das heißt, diesem Scham, dieser einengenden, beklemmenden Erfahrung, das aus der Haut fahren, des Zorns entgegenzusetzen, das kennen wir eigentlich von der Sozialisierung eher von Männern. Und das kann auch eine hilfreiche Reaktion auf das Verschwinden sein, das die Scham ja eigentlich auch auslesen kann. Und da sind gesellschaftlich ist ja auch die großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern gewesen, dass Männer auf Scham aus der Beobachtung eher mit Zorn und Wut reagieren können und dürfen, während Frauen das nicht zugestanden wird und sie sich dann eher auf den Rückzug beschränken müssen. Und in der Beobachtung hat man eben auch gesehen, dass Scham, weil natürlich auch Männer Scham empfinden können, eher dazu führt, dass sie dazu tendieren, Begegnungen so oberflächlich wie möglich zu gestalten, um emotional weniger von sich preiszugeben und sich damit weniger verletzbar machen, während Frauen eher den gesamten Raum der Begegnung und der Öffentlichkeit meiden. Das heißt, dass bei Frauen die Angst durch die Scham schon allein beim Gedanken an die Öffentlichkeit größer wird und sie so auch tatsächlich Frauenflinter aus der Öffentlichkeit eher verschwinden oder aus der Sichtbarkeit.
Ja, ich glaube, ein Thema, was beim Thema Scham unbedingt noch genannt werden sollte, ist das Thema Queer Pride. Weil letztendlich ist Pride, also Stolz, ja genau das Gegenteil von Scham. Und da sieht man, dass es eine Bewegung gibt von queeren Personen, die da irgendwie ganz, ganz viel verstanden hat aufgrund ihrer Marginalisierung, was man Scham entgegensetzen kann. Ja, weil man auch tatsächlich in Untersuchungen sieht, dass allein die Wahrnehmung einer größeren Gruppe queerer Personen bei Menschen mit dieser Identität positive Gefühle auslösen kann. Also, dass das schon zeigt, dass es so eine Art Entschämen, ja. Und da sieht man, wie auch das eigene Verhalten oder das Verhalten von anderen Emotionen beeinflussen kann. Also, wenn man sich versteckt, in dem Fall dann halt nicht geoutet ist zum Beispiel oder nicht öffentlich queer auftritt, dann kann das auch ein Schamgefühl erzeugen, während ein öffentliches Auftreten Stolz hervorrufen kann. Ja, also das, einige von euch kennen vielleicht den Begriff kognitive Dissonanz. Also Menschen möchten ungerne das eigene Gefühl anders haben als das eigene Verhalten. Und das heißt, wenn man sich dann irgendwie verhält, dann passt sich auch ein Stück weit vielleicht das eigene Gefühl schon an. Und so haben es queere Personen durch Pride auch geschafft, diese Erzählungen, dieses abweichende Verhaltens oder schlimmerweise ja ganz lange auch als Fehlverhalten, ja, also vermeintlich abweichend, vermeintlich Fehlverhalten definiert, Ausleben ihrer Sexualität zu verändern in eine Erzählung der Unterdrückung. Also vorher war es eine Erzählung, dass etwas mit ihnen falsch ist, wofür sie sich schämen müssten. Und sie haben es geschafft, durch Deep Pride da eine Erzählung draus zu machen, nein, mit mir ist nichts falsch, ich muss mich nicht schämen, wir müssen uns nicht schämen, sondern wir werden unterdrückt. Und dann geht das Schamgefühl ein Stück beiseite und weicht zu einer berechtigten Wut über die Unterdrückung. Und da ist natürlich aber auch die erste Voraussetzung für diese Sichtbarkeit, dass das Outing, das eigene Outing, also das Entgegenstellen auch gegen die eigene Scham, ja, was sehr, sehr schwierig sein kann. Und auch im Gay Rights Movement damals gab es Stimmen, die gesagt haben, ob Homosexualität eine Krankheit sei oder nicht, müssten ExpertInnen entscheiden und nicht sie selbst. Was vielleicht auch so ein Zeichen von internalisierter Queerfeindlichkeit und insofern Scham auch sein kann. Und ja, zum Glück haben die Stimmen gewonnen, die das aus dem ICD-10 gestrichen haben, dass das eine Krankheit sei.
Ja, zum Glück. Krass. Also total interessante Sichtweisen. Und was für ein Zeichen von der Pride-Bewegung. Gut, wir haben ja jetzt viel über Menschen gesprochen, die marginalisiert werden. Ein weiteres interessantes Feld bezüglich Scham ist ja auch der Zusammenhang zu bestimmten Privilegien. Gibt es denn auch Fälle, in denen privilegierte Menschen Scham empfinden aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung?
Also das gibt's auch teilweise. Ja, da kann man vielleicht auch den Begriff Critical Whiteness nennen, wo es ja auch ein sehr positiver Umgang damit ist, wobei da auch manchmal es schwierig ist, zwischen Scham und Schuld zu unterscheiden, ja. Also sich für eigene Privilegien zu schämen, kann auch daher kommen, eben, dass man das Gefühl hat, Täter, Täterin zu sein, weil man zu der privilegierten Gruppe gehört, die andere vielleicht systematisch unterdrückt. Und man kann sich auch möglicherweise dafür schämen, dass man die eigenen Erfolge nicht selbst erzielt hat, sondern nur durch eigene Privilegien. Ich habe das viel in meinem eigenen Umfeld tatsächlich erlebt, dass Menschen, die zum Beispiel aus Familien mit einem sehr hohen sozioökonomischen Status kommen, da sehr ungern drüber reden und tatsächlich dann auch, du hattest ja erzählt, dass auch so Klasse und sozioökonomischer Status teilweise zu einem Schamgefühl führen kann. Es kann aber auch anders sein. Das habe ich häufiger erlebt, dass Menschen aus Familien mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status dann auch stolz empfunden haben, was sie alles erreicht haben, trotz dieser Einschränkungen. Und Menschen aus Familien mit einem höheren sozioökonomischen Status da gar nicht drüber reden wollten und eben Scham empfunden haben, weil sie ja sozusagen nicht sich so stark anstrengen mussten, um ihre aktuelle gesellschaftliche Positionierung zu erreichen. Und auch das kann mit Schamgefühlen einhergehen.
Nachvollziehbar. Ein super komplexes Thema. Ich meine, niemand hat Einfluss darauf, wo man reingeboren wird. Und dennoch gibt es Menschen, die durch bestimmte soziale Konstrukte mehr Privilegien besitzen als andere. Auf der einen Seite haben wir das Schamgefühl, welches durch das Anderssein betont wird. Und auf der anderen Seite haben wir das verstärkte Schuldgefühl durch zum Beispiel Privilegien, die einem zugutekommen. Ich finde, soziale Gerechtigkeit hängt dann ein bisschen so in der Luft, ne? Aber vielleicht ist die nächste Frage ja auch eine gute Überleitung, welche eine weitere Perspektive zu diesem Thema aufzeigt. Könnt ihr Beispiele für die Verwendung von Scham als Machtmittel in politischen oder gesellschaftlichen Kontexten geben?
Ich habe da in meiner Recherche einen ganz interessanten Feldversuch von zwei Weltbankökonomen in Indien gefunden. Dort spielt das Kastensystem zwar nicht gesetzlich, aber kulturell weiterhin eine Rolle. Und man hat einer Gruppe von Kindern Aufgaben vorgelegt und festgestellt, dass in dem ersten Versuch Kinder aus den niedrigeren Kasten vielleicht besser als die in den höheren Abschnitten. Und bei einer Wiederholung des Experiments hat man die Kinder gebeten, sich zuerst vorzustellen und auch ihre Kastenzugehörigkeit zu nennen. Und erst dann durften sie die Aufgaben lösen. Im Ergebnis waren die Leistungen der Kinder aus den unteren Kasten signifikant schlechter als die Ergebnisse der Kinder aus höheren Kasten. Genau dieser Effekt wurde dann später auch in den USA und in Europa nachgewiesen. Das heißt, im Rückschluss, wer damit rechnet, als unterlegen zu gelten, bringt auch schlechtere Leistungen. Und die sozialen, gesellschaftlichen Auswirkungen dabei sind denkbar und auch, was das für den sozialen Aufstieg oder eben die fehlende Möglichkeit dazu bedeutet.
Ich glaube, das Konzept kenne ich aus Untersuchungen aus den USA, wo es um Rassismus ging. Das heißt Stereotype Threat, oder?
Oh ja, genau, das ist damit, ja. Dann gibt's noch einen Kommentar dazu von einem der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Stan, die sagt, jedes Verteilungssystem, das Personen voraussetzt, die als arm definiert sind, tendiert dazu, Einfluss auf die Selbstachtung und Fremdeinschätzung der abhängigen Personen zu nehmen. Das heißt, sie deutet da so einen Kreislauf an von mangelnder Anerkennung, Unsichtbarkeit, dem Gefühl der Abhängigkeit von beispielsweise Sozialleistungen oder eben Gesetzen, die durch andere geschaffen werden, verbunden mit einem Dauerstress und damit auch noch einer Krankheit. Also das heißt, wie so ein Kreislauf der Personen in Positionen der Machtlosigkeit oder einem niedrigen sozioökonomischen Status halten kann.
Beim Thema Scham als Machtmittel hatte ich jetzt auch gerade noch so die Assoziation, da habe ich jetzt keine Studien zugelesen, aber an so ganz, ganz furchtbare historische Dinge wie jetzt sowas wie ein Pranger oder so, dass ja teilweise wirklich gesellschaftlich das ausgenutzt wurde, dieses Beschämen als Strafe und damit ja natürlich auch als Machtdemonstration und als Verfestigung von Machtverhältnissen, wenn Menschen an den Pranger gestellt wurden oder so.
Genau das ist ja das Tückische daran, weil Macht oder Scham als Machtmittel die Bloßstellung und Demütigung als von dem Beschämten verschuldet rechtfertigt. Das heißt, damit der Akt der Beschämung so seinen Zweck erreicht, muss für den beschämenden Mangel die Verantwortlichkeit auf die beschämte Person selbst übertragen werden. Das heißt, man sagt dann, die Person, die sozusagen am Pranger stellt, ist für diese Beschämung selbst verantwortlich. Dabei hat sie vielleicht was getan, aber ist nicht für die Erniedrigung verantwortlich.
Hey, vielleicht ist das jetzt ein richtig brutaler Cut, aber wir haben jetzt ganz viele negative Seiten des Schamgefühls aufgezeigt und dessen Auswirkungen auf uns Menschen. Aber gibt es denn eventuell auch positive Seiten von Scham? Also wie kann man Scham denn auch anders nutzen?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich bin bei der Recherche zu dieser Frage über ein Buch gestolpert. Ich habe das Buch nicht selber gelesen, sondern nur Ausschnitte von Jennifer Jacket. Das ist eine amerikanische Umweltwissenschaftlerin. Und diese Autorin schlägt eben vor, öffentliches Beschämen mehr zu nutzen für Klima- und Umweltschutz. Und ihre Analyse ist, dass heute in einer sehr individualistischen Gesellschaft versucht wird, eher Dinge mit Schuldgefühlen zu erreichen. Ja, also wir haben uns wahrscheinlich alle schon mal schuldig gefühlt für den eigenen Konsum, was jetzt die eigene CO2-Bilanz angeht zum Beispiel. Aber das ist natürlich was sehr Individuelles. Also da wird darauf abgezielt, dass sich jede Person einzeln schuldig fühlt. Und Jennifer Jacket sagt eben, dass das nicht ausreicht, dass sich nicht genug Leute für ihren Konsum schuldig fühlen und dass deswegen keinen deutlichen Effekt auf Klimaschutz hat. Und sie sagt, dass wir stattdessen eben den Mechanismus des Beschämens mehr nutzen sollen. Und sie führt ein Beispiel an, dass in Kalifornien dieses Beschämen benutzt wird beim Thema Steuerhinterziehung. Also da wird den Menschen angedroht, die Steuern hinterzogen haben, dass, wenn sie diese Steuern nicht zurückzahlen, dass ihre Namen veröffentlicht werden. Und das funktioniert schon richtig gut. Also das führt dazu, dass wahnsinnig viele Menschen dann eben doch Steuern gezahlt haben. Und was sie auch eben sagt, ist, dass zum Beispiel Bill und Melinda Gates oft beschämt wurden für ihren absurden Reichtum. Und am Ende das dazu geführt hat, dass sie die Bill und Melinda Gates Stiftung gegründet haben. Also auch das ist wieder so ein Zeichen, dass so ein gewisses öffentliches Schamgefühl Positives hervorrufen kann. Was allerdings so ein bisschen umstritten ist, ist, ob die Leute, die da beschämt werden, selbst tatsächlich Scham empfinden oder ob es eher so eine Angst vor Sanktionen ist. Also, dass sie dann finanzielle Nachteile haben oder sozial geächtet werden. Also, ob das ein tatsächliches Schamgefühl oder eben eher die Befürchtung ist, oh Gott, mir passiert jetzt was Schlechtes, das ist noch nicht so ganz, ganz klar.
Ja, das ist ein super spannender Gedanke. Bin auf Ähnliches gestoßen, indem eben zwischen früher den Schuldgesellschaften unterschieden wurde, in denen eher es um die Bestrafung mittels Gesetzen geht und man aber jetzt sagt, je visueller die Gesellschaft wird, also je mehr man Einblick hat in das Leben der anderen, desto mehr wird Scham auch wieder relevant. Das ist jetzt das Beispiel von den Steuerhinterziehungen, die im Internet öffentlich gemacht werden, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele, auch wie Cancel Culture und so weiter. Also das heißt, je mehr in unserer Gesellschaft diese Grenzen zwischen privat und öffentlich verschwinden, desto spürbarer wird auch wieder der Scham durch die Gruppe. Und dann ist eben die Frage, welche Konventionen und Normen wir dann in einer neuen Gesellschaft finden. Und das gilt es eben auch zu diskutieren, ob man das für Zwecke wie den Klimaschutz oder anderes einsetzen kann.
Echt interessante Perspektiven, aber auch, dass Scham hier wieder genutzt wird, um Regeln einzuhalten oder Richtlinien einzuhalten. Kommen wir doch wieder zurück auf die Perspektive der Gesellschaft. Was sollten wir als Gesellschaft denn anders machen? Wie können wir als Gesellschaft einen besseren Umgang mit dem Thema Scham fördern und Menschen dabei unterstützen, sich weniger zu schämen?
Das klingt jetzt so wahnsinnig simpel, aber ich würde sagen, Punkt 1 wäre, den intersektionalen Kampf gegen Diskriminierung erstmal weiterführen. Ja, also wir haben gehört, dass kulturelle Gruppen, rassifizierte Gruppen, queere Personen, Frauen, Flinter, also alle möglichen benachteiligten Gruppierungen sich mehr schämen und dass eben, wenn wir weiter daran arbeiten, dass diese Diskriminierungen Stück für Stück hoffentlich langsam ein bisschen aufgelöst werden, dass das ja natürlich auch schon ein super wichtiger erster Schritt in die Richtung wäre, dass Menschen sich weniger schämen, hoffentlich. Und wenn wir jetzt über sowas wie Cancel Culture, Public Shaming sprechen, dann tendiere ich eher dazu zu sagen, dass das unserer Gesellschaft nicht gut tut. Ich glaube, es ist wichtig, da einen Unterschied zu machen, wofür jemand beschämt wird oder wofür sich jemand schämt. Wenn es darum geht, dass irgendjemand wirklich was Schlechtes getan hat, wirklich jemand anderen verletzt hat, übergriffig geworden ist, kann es meiner Meinung nach sinnvoll sein, auch diese Person eben out zu callen und zu hoffen, dass die Person sich schuldig fühlt dafür, was sie getan hat. Aber dann geht es ja eben darum, was die Person getan hat und nicht darum, wer die Person ist. Also ich glaube, wir sollten darauf achten, dass gesellschaftlich vielleicht weniger Scham empfunden wird, also dafür, dass man irgendwie falsch ist als ganze Person. Und wenn, dann vielleicht eher Schuld empfunden wird für Dinge, wo man sich falsch verhalten hat.
Ja, Tina, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das ist ein Gedanken, der für die Zukunft auch sehr konstruktiv sein kann, weil ich nach dem, was wir so besprochen haben, auch der Überzeugung bin, dass Beschämung und Scham Menschen klein hält, ausgrenzt, die eigenen Möglichkeiten beschränkt werden. Und jetzt war, glaube ich, deine Frage noch, Tarani, wie können wir als Gesellschaft damit umgehen? Ich habe eine sehr, sehr schöne Form gefunden, mit Scham auch umzugehen, und zwar in der künstlerischen Verarbeitung. Bin da auf ein Buch gestoßen, es heißt Shame von Andrea Bütter aus 2020, die eben schreibt, in der Scham liegt radikales Potenzial, und die Kunst eine Arena der Scham nennt. Da geht sie kurz darauf ein, dass sie sagt, die Struktur der Scham ähnelt der des Produzierens und Sehens von Kunst. Also drei Aspekte, zum einen der Künstler selbst und die Künstlerin, dann das Kunstwerk und dann die Zuschauerin. Und das ist ja bei Scham ein ähnliches Konstrukt, wie wir so rausgefunden haben. Also die Person, die sich einer Sache schämt, und der visuelle Blick von außen, die aber auch erstmal das rezipieren muss. Und wir haben gesagt, je visueller eine Kultur wird, desto mehr wird auch die Scham relevant, und das Gleiche gilt für die Kunst. Aktuell, je visueller die Kunst wird, also weg von abstrakten oder unpersönlichen Motiven aus der Vergangenheit zu persönlichen Erfahrungen und expliziten Erfahrungen, desto mehr spielt da eben auch die Scham eine Rolle. Es gibt da zum Beispiel zwei, finde ich, schöne Beispiele. Eines aus der Vergangenheit, die Sammlung Prinzhorn, die stellt ja Kunstwerke von psychisch erkrankten Patientinnen aus, aus der Klinik aus Heidelberg. Man hat ja eine eigene Bezeichnung gegeben, Outside Art. Und das war damals für einige der Künstlerinnen so ein Schritt in die Selbstermächtigung und in die Sichtbarkeit von eigentlich einer stigmatisierten Person, und die in ihrer Kunst, die auch ihre Zuschauer gefunden hat, die Andersartigkeit zelebrieren. Und dann gibt's noch ein aktuelles Beispiel, das ich auch sehr schön finde. Eine südafrikanische Künstlerin, die in Berlin ausgestellt hat, auch eine Aktivistin, heißt Mholi, beim Gropiusbau zu sehen. Und die arbeitet eben ganz viel mit Körpern von non-binären und Transfrauen, die in Südafrika sehr stark ausgegrenzt wurden und auch misshandelt wurden, und stellt das in ihrer Kunst da auf eine sehr kreative Art. Und auch da geht es darum, Unsichtbarkeiten aufzubrechen und sich aber auch ja dem eigenen Körper und dem eigenen Selbst wieder zu ermächtigen. Und es geht aber auch darum, die Täter von damals anzuklagen und eben die Beschämung des Täters zurückzugeben und zu sagen, dass das damals als falsch bezeichnete nicht verinnerlicht wird, sondern nach außen ausgetragen wird. Also hat das dieses radikale und konstruktive Potenzial auch.
Da muss ich auch noch dran denken, was wir jetzt heute gar nicht so beleuchtet haben, ist das Thema Körper, glaube ich. Also viele Leute schämen sich ja auch für ihre Körper, und ich weiß aber, dass generell das auch ein Thema ist, was noch auf unserer Themenliste für die Zukunft steht, wo das wir vielleicht dann nochmal in Zukunft genauer beleuchten, auch wenn wir das heute so ein bisschen ausgeklammert haben, wenn wir uns mit dem Thema Fettphobia und sonstigen Beschämungen für verschiedene Körper auseinandersetzen. Wie ist es denn bei dir, Tarani? Hast du eine Vorstellung oder eine Meinung dazu, wie wir gesellschaftlich besser mit dem Thema Scham umgehen könnten?
Ja, also ich bin da auch total bei euch, was ihr schon alles erzählt habt, eure Ideen, und auch mal danke hier an Caro, an so eine sehr kreative Weise, Scham auch zu verarbeiten. Ich denke, das hat auch was Heilendes. Ich denke, allein auch das, was wir machen, ne, über das unangenehme Thema zu sprechen, ist schon mal was, es nicht als Tabuthema irgendwie zu signalisieren und verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Was bedeutet das überhaupt für verschiedene Positionen? Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Und ich denke, so Kleinigkeiten machen schon so viel aus. Ja, vielleicht da auch hier in die Überleitung. Also mich würde es auch interessieren, was eure persönliche Einschätzung ist. Also glaubt ihr, dass Scham eher eine konstruktive oder destruktive Kraft hat? Also für unsere Gesellschaft?
Ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, eher destruktiv, wenn ich jetzt mal alles anschaue, worüber wir gesprochen haben. Ich würde mich nochmal wiederholen, dass wenn es darum geht, sich für falsche Taten zu schämen, dass das vielleicht eine Ausnahme ist. Dass ich aber trotzdem glaube, dass wir gesellschaftlich einen anderen Umgang damit brauchen. Und dieses öffentliche Anprangern in der Regel nicht so viel bringt. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel Menschen, die in Anführungszeichen gecancelt wurden, dann oft in irgendwelchen rechten Bubbles in den Medien wieder auftauchen und weiterhin genauso finanziell erfolgreich sind, aber einfach ein anderes Publikum dann im Anschluss haben. Und ich habe da überhaupt keine Lösung für, wie man es besser machen soll, weil ich glaube, es ist total wichtig, Fehler aufzuzeigen, wenn jemand sich übergriffig verhält zum Beispiel. Aber so einen richtig guten Umgang haben wir, glaube ich, meiner Meinung nach nicht in der aktuellen Gesellschaft damit. Und ich glaube, alles in allem sollten wir eher darauf hinarbeiten, dass Menschen sich weniger schämen.
Ja, dem ist kaum was hinzuzufügen. Erstmal.
Ja, total. Ich tendiere ja hier auch mehr zu den negativen Auswirkungen von Scham. Nach all dem, was wir schon gesagt haben, aber auch so der Punkt, dass Scham als Werkzeug quasi genutzt werden kann, um bestimmte Gruppen zu stigmatisieren oder zu marginalisieren, ist einfach super frustrierend, weil dadurch ja Vorurteile und soziale Ungerechtigkeiten nur noch aufrechterhalten werden. Und wenn wir sogar einen Schritt zurückgehen und auf das betroffene Individuum schauen, kann übermäßiger Scham ja auch zu psychischen Gesundheitsproblemen führen, wie Depressionen oder Angststörungen. Das ständige Gefühl, den äußeren Erwartungen nicht zu entsprechen, kann das innere Wohlbefinden so beeinträchtigen, diese ganzen Verinnerlichungen, nicht genug zu sein oder nicht irgendwo reinzupassen. Also es macht so viel mit einem. Und ja, also für mich hat Scham auf jeden Fall eine destruktive Neigung.
Ja, da scheinen wir uns jetzt ziemlich einig zu sein. Und wir sind damit auch langsam am Ende unserer Folge angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden das erste Mal aufzunehmen. Ich hoffe, euch auch. An unsere HörerInnen, wie immer die Aufforderung, folgt uns gerne auf Instagram, empfehlt uns und euren FreundInnen oder Familienmitgliedern. Wir freuen uns immer, wenn mehr Menschen uns zuhören. Und wir sind total happy, dass jetzt nach der längeren Pause und dem Teamwechsel die Produktion wieder angelaufen ist und es macht uns einfach wahnsinnig viel Spaß, an diesem Podcast zu arbeiten und wir hoffen sehr, dass es euch genauso viel Spaß macht, zuzuhören. Und insofern sagen wir bis zur nächsten Folge. Bis bald im Geistreich.
Ciao.
Tschüss.